Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Steffi Orbach. Hallo, guten Tag, und so hören sich Sieger an.
Was für ein Tag, was für ein Ergebnis. Die Nummer 1 in Bremen, das sind wir.
Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte war das. Er hat mit seiner SPD in Bremen wieder mal die meisten Stimmen geholt. Im kleinsten Bundesland ist das im Grunde immer so. Da hat noch nie eine andere Partei die Wahl gewonnen. Aber diesmal ist das für die SPD nicht ganz so gut gelaufen wie manches andere Mal. Es ist das zweitschlechteste Ergebnis bei einer Bürgerschaftswahl in Bremen überhaupt. Auch Stimmen verloren haben die Grünen, gut abgeschnitten dagegen die Bürger in Wut. Wir wollen das gleich mit unserem Landeskorrespondenten in Bremen nochmal im Einzelnen besprechen und auch gucken, was wird denn jetzt aus so einem Wahlausgang. Außerdem, es hat ja noch eine Wahl gegeben gestern, die Präsidentenwahl in der Türkei. Da gibt es noch keinen Gewinner. In 2 Wochen wird wohl erst die Stichwahl entscheiden. Wie ist der Wahltag in der türkischen Community in Berlin verlaufen? Was sagen die Wählerinnen und Wähler? Stimmen gleich hier. Und das Polizeigesetz in Bayern wird schon 5 Jahre alt, obwohl es umstritten ist wie eh und je. Unsere Themen in Deutschland heute. Schön, dass Sie dabei sind. Richtiges Ergebnis ist es eigentlich noch gar nicht, sondern eine amtliche Hochrechnung. Bremen hat ein ziemlich kompliziertes Wahlsystem, deshalb wird wohl erst am Mittwoch das amtliche Endergebnis der Bürgerschaftswahl in Bremen vorliegen. Richtig viel ändern an den Zahlen wird sich aber wohl nichts mehr. Deswegen können wir schon mal reden über die Gewinner und die Verlierer. Das mache ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten in Bremen, Dietrich Mohaupt. Herr Mohaupt, wieder ein Sieg, aber die 29,8% sind in Bremen auch das zweitschlechteste Wahlergebnis in der Geschichte der SPD. Wird da jetzt nur gefeiert oder guckt man da auch schon mal drauf?
Naja, das mit dem zweitschlechtesten Ergebnis, das weiß man sehr wohl einzusortieren, aber so recht ist das derzeit definitiv nicht Thema bei der SPD. Da steht jetzt erst einmal ganz klar im Vordergrund, wir haben die Scharte der Wahl 2019, da ist man erstmals hinter der CDU gelandet als nicht mehr stärkste Kraft eben. Diese Scharte hat man ausgewetzt, man hat deutlich zugelegt, gut 5 Prozentpunkte. Man ist klarer Gewinner dieser Wahl. Ohne die SPD geht nichts in Sachen Regierungsbildung. Das ist derzeit der Tenor. Alles andere ist eben zweitrangig.
Verlierer dieser Wahl in Bremen sind aber auf jeden Fall die Grünen, muss man sagen. Knapp 12% haben sie geholt laut Hochrechnung. Aber das bedeutet einen Verlust von 5,5 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl. Woran lag es denn?
Da sind auch die Grünen selber noch auf der Suche nach den Gründen. Fehlender Rückenwind, eher sogar Gegenwind aus Berlin, das ist immer wieder dabei das Thema. Das führt man immer wieder an, aber man fasst sich auch an die eigene Nase. Da ist die Rede von einem kommunikativen Totalschaden, was die eigene Landespolitik, also landespolitische Themen angeht. Man habe es da einfach nicht geschafft, die eigene Politik anschaulich zu erklären. Zum Beispiel die etwas skurrile Diskussion in den letzten Tagen vor der Wahl über die Abschaffung der Brötchentaste. Da geht es um das kostenlose Kurzzeitparken in der Innenstadt. Das ist an der Spitzenkandidatin Maike Schäfer hängen geblieben. Die ist gleichzeitig auch Verkehrssenatorin. So wie ähnlich wie damals in Berlin die Sache mit der autofreien Friedrichstraße an der damaligen grünen Mobilitätssenatorin hängen geblieben war. Reaktionen waren angekündigt bei den Grünen schon am gestrigen Wahlabend. Das könne so nicht weitergehen. Es müsse Konsequenzen geben, hieß es. Und eine Konsequenz ist ja inzwischen bekannt geworden. Die Senatorin Maike Schäfer wird sich eben aus diesem Regierungsgeschäft als Senatorin zurückziehen. In einer möglichen Neuauflage von Rot-Grün-Rot, falls es sie geben sollte, will sie nicht wieder als Senatorin zur Verfügung stehen. Zeichen für einen Neuanfang, so nennt man das hier bei den Grünen in Bremen.
Gucken wir doch nochmal auf die Hochrechnung. Da erscheint ja auch ein Balken in ganz freundlichem Türkis, aber da steckt jetzt nicht so wirklich viel Freundliches dahinter, sondern sehr viel Wut. Die Bürger in Wut haben 9,5% geholt. Haben Sie das geschafft nur deshalb, weil die AfD bei dieser Wahl in Bremen nicht zugelassen worden ist?
Das war zumindest kurz vor der Wahl bei vielen Beobachtern die Erwartungshaltung. Die werden von dem Ausschluss der AfD profitieren. Dass das dann so heftig ausfallen würde, damit hatte wohl nicht allzu viele gerechnet. Es ist auch nicht allein der Grund, warum die BIW gestern Abend mehr erreicht hat, als vor 4 Jahren AfD und BIW zusammengerechnet. Das war halt einfach so, dass die jetzt zwar profitieren konnten mit etwa 60% der Stimmen für die BIW von AfD-Wählerpotenzial. Aber die übrigen 40%, wo sind die hergekommen? Deutliches Signal ist das, zum Beispiel auch in Bremerhaven gewesen, Massenarbeitslosigkeit, soziale Probleme, Armut. Da hat also die BIW über 20% gekriegt. Naja, und das ist so ein bisschen das, was sich da eben abbildet. Das sind schon andere Gründe als nur, da war keine AfD, die wir wählen konnten.
Hm. Wie geht's denn jetzt weiter in Bremen? Also es gibt ja auch noch andere Optionen als Rot-Rot-Grün, so wie es bisher war. Wie könnte denn eine neue Regierung aussehen?
Naja, die Spannbreite der weiteren Optionen ist da eher dünn. Da gibt's die Möglichkeit, Rot-Schwarz zu machen. Frank Imhoff, der CDU-Spitzenkandidat, wirbt auch ganz fleißig schon seit gestern Abend für diese große Koalition. Das ist auch für die SPD eventuell verlockend. Den Zankapfel Grüne kann man damit loswerden. Oder zumindest eine gewisse Drohkulisse in Richtung Grüne aufbauen für mögliche Gespräche mit Grünen und Linken. Das ist eine Option. Und dann die andere Option wäre eben Rot-Grün-Rot fortzusetzen. Auch dafür spricht so einiges. Die SPD hat da die Möglichkeit, sich aus einer Position der Stärke heraus gegen schwächelnde Grünen ja gut zu positionieren, einiges durchzusetzen. Die Linken stehen parat, die wollen gerne weitermachen wie gehabt. Wenn man da mal einen Tipp abgeben sollte, das wird, ich gebe lieber keinen Tipp ab. Meine Glaskugel ist dann noch ein bisschen trübe. Das überlasse ich anderen. Ich wüsste jetzt nicht, wie es ausgehen wird.
Okay, keine Tipps von unserem Landeskorrespondenten Dietrich Mohaupt. Also müssen wir abwarten. Bremen hat gewählt am Wochenende und wir haben gesprochen über Gewinner und Verlierer. Knappe Zwischenergebnisse und dann auch noch Betrugsvorwürfe. Einen richtigen Wahlkrimi hat es gestern in der Türkei gegeben und er ist auch noch nicht vorbei. Weder der amtierende Präsident Erdogan noch sein größter Konkurrent Kılıçdaroğlu haben es bei der Präsidentenwahl geschafft, die absolute Mehrheit zu holen. 99% der Stimmen sind ausgezählt, aber es sieht alles nach einer Stichwahl in 2 Wochen aus. Auch in Deutschland haben ja viele Türkinnen und Türken mitgewählt und mitgefiebert, zum Beispiel in Berlin, und da ist Luise Sammann für uns. Frau Sammann, wir haben heute Morgen in einer Reportage hier im Programm gehört von leergefegten Straßen in Istanbul. Alle Menschen hingen offenbar vor den Fernsehern, um sich diesen Wahlkrimi gestern anzusehen. War das in Berlin auch so in der türkischen Community?
Ja und nein. Also ja, auch hier würde ich sagen, war das Interesse riesig und das wurde auch als Wahlkrimi wahrgenommen. Aber ich hatte das Gefühl, dass viele doch das Bedürfnis hatten, das gestern Abend in Gemeinschaft zu erleben. Es gab Veranstaltungen getrennt nach politischen Lagern sozusagen. Ich war auf verschiedenen, da gab es zum Beispiel die von den Exiltürken um den Journalisten Can Dündar, der hier in Berlin lebt seit 7 Jahren. Die haben so eine Veranstaltung gemacht, wo viele eher so Intellektuelle waren. Da herrschte eine ruhige, sehr konzentrierte Stimmung. Es wurde auf Bildschirmen, wurden die Wahlergebnisse eingeblendet und dann von Can Dündar direkt so ein bisschen eingeordnet. Alles sehr ruhig. Ganz anders am Kottbusser Tor, da hat die linkskurdische Yeşil Sol Party einen Club gemietet und da war richtig Stimmung. Da wurden spontan Volkstänze getanzt, da wurde richtig gefeiert. Am Anfang wohlgemerkt, da wurde es dann natürlich auch mit der Zeit stiller. Aber so gab es also je nach Lager ganz unterschiedliche Stimmungen.
Was sagen denn jetzt die Berliner Türkinnen und Türken zum Nicht-Ergebnis sozusagen?
Auch das hängt ganz klar davon ab, mit welchem Lager man spricht. Die Erdogan-Unterstützer, die wir ja, wie wir inzwischen schon wissen, die auch wieder die deutliche Mehrheit in Deutschland ausmachen bei dieser Wahl, die sind natürlich erstmal froh, werten das auf jeden Fall nach außen hin doch schon als deutlichen Sieg. Ich habe aber auch schon im Vorhinein das Gefühl gehabt, die waren sich ihrer Sache sehr sicher. Also eine Türkei ohne Erdogan ist da in diesem Lager sozusagen gar nicht vorstellbar. Auf der anderen Seite, bei den Oppositionellen, da bemüht man sich heute so ein bisschen darum, Fassung zu bewahren, habe ich das Gefühl. Also natürlich gibt man sich noch hoffnungsvoll, sagt nichts ist verloren, es geht jetzt in die Stichwahl, wir müssen alles geben. Aber man spürt doch ganz deutlich, dass da eigentlich eine Riesenenttäuschung herrscht, also eine Ernüchterung. Das hat man sich wirklich anders vorgestellt. Da herrschte so eine deutlich spürbare Aufbruchsstimmung die letzten Wochen, wo man wirklich das Gefühl hatte, da die denken, also dieses Mal schaffen wir es, jetzt ist er dran sozusagen. Und dass das nicht geklappt hat, jedenfalls nicht im ersten Durchgang. Das hat schon den Menschen einen ordentlichen Dämpfer versetzt jetzt.
Jetzt leben ja in Berlin nicht nur viele Türkinnen und Türken dauerhaft, sondern auch viele, Sie haben es gerade angesprochen, die gerne wieder zurückkehren würden in ihr Land. Der Journalist Can Dündar zum Beispiel, haben Sie auch gerade schon angesprochen, ist ja einer von Ihnen. Wie geht es denen denn jetzt mit diesem Ergebnis?
Auch da ist auf jeden Fall diese Enttäuschung ganz, ganz stark spürbar. Ich habe vorgestern noch mit Can Dündar gesprochen, da hat er mir gesagt, er sitzt wirklich sprichwörtlich auf seinem gepackten Koffer nach 7 Jahren im deutschen Exil, wolle er im ersten Flieger zurück in seine Heimat sitzen. Und das geht vielen aus diesen Kreisen ja so, die seit dem Putschversuch 2016 und den folgenden Repressionen gegen Regierungskritiker das Land verlassen haben und die aber immer ganz klar eigentlich gesagt haben, sie warten hier ab, also sie wollen zurück in ihre Heimat. Ne? Das ist hier wirklich nur ein vorübergehendes Exil und für viele von denen war das jetzt wirklich der große erhoffte, also haben sich den Wendepunkt erhofft und dass daraus jetzt erstmal nichts geworden ist, das ist schon ein herber Schlag, gerade weil es eben in so einem krassen Widerspruch zu dieser hoffnungsvollen Aufbruchstimmung der letzten Wochen steht. Viele dieser Menschen habe ich das letzte Mal so erlebt während der Gezi-Proteste vor ziemlich genau 10 Jahren. Da hatte man das letzte Mal so das Gefühl, dass viele gesagt haben, über verschiedene Lager auch hinweg, jetzt können wir es schaffen, wir müssen nur zusammenhalten. Und das hatte man dieses Mal wieder. Und ja, da muss man jetzt sehen, wie die sich zusammenraufen können, jetzt um nochmal in 2 Wochen anzutreten, nochmal zu mobilisieren, auch ihre Leute.
Es hat ja gestern auch zwischenzeitlich mal Berichte gegeben zu möglichem Wahlbetrug. Ist das auch gestern in Berlin diskutiert worden?
Ja, solche Sachen begleiten die türkischen Wahlen ja leider immer so ein bisschen. Da gehen dann vor allem in den sozialen Medien, werden angebliche Beweise rumgeschickt, die aber irgendwie auch niemand so richtig natürlich verifizieren kann. Ich glaube, viel mehr als solche direkten Betrugsvorwürfe hat die Menschen hier dieses Auszählungsprozedere beschäftigt. Also das hat sich ja wirklich hingezogen und dann erst, dass eben immer erst die AKP-Hochburgen ausgezählt werden und man dann Wahnsinnsergebnisse für die AKP vermutet, dann gleichen die sich mit der Zeit wieder an, dann werden wieder Neuzählungen gefordert. Das ist ein Hin und Her und das hat viele wirklich verärgert. Aber noch größer als dieser Ärger ist, glaube ich, und das würde ich auch sagen, zu Recht, auch wenn sich jetzt einige mit Wahlbetrugsdiskussionen aufhalten, aber ich glaube, wichtiger ist einfach, man muss anerkennen, es gibt immer noch viele, viele Menschen, sowohl in der Türkei als auch hier in Deutschland, die einfach zu Erdogan halten.
Luise Sammann war das aus Berlin zur Wahl in der Türkei. Dort gibt es noch keinen Wahlsieger. Eine Stichwahl wird wohl darüber entscheiden. Voraussichtlich findet die am 28. Mai statt und Wählerinnen und Wähler mit türkischem Pass in Deutschland und anderen Ländern, die können dann wahrscheinlich ab dem 20. Mai ihre Stimme abgeben. Vielleicht haben Sie Ihre Mittagspause heute draußen gemacht. Es ist ja in Teilen des Landes zumindest ganz schön heute. Vielleicht haben Sie sich auf eine Bank gesetzt und da Ihr Mittagessen gegessen. Eine Zeit lang, nämlich während der Corona-Pandemie, wäre das in Bayern keine gute Idee gewesen. Denn da gibt es ein Gesetz, nach dem Dinge möglich sind und waren, die man sich in diesem Land eigentlich kaum vorstellen kann. Wegen des Essens einer Brezel auf einer Bank ins Gefängnis zu kommen, zum Beispiel. Tobias Krone über 5 Jahre Polizeigesetz in Bayern und einen ungewöhnlichen Fall.
Thomas Brudloh, Solarunternehmer und Politiker der ökologischen Kleinpartei ÖDP, ist ein Freigeist und gleichzeitig ein Mann der Prinzipien. Und an einem der ersten Tage der Corona-Pandemie kam er 2-mal in Haft.
Ja, das hat so eine gewisse Vorgeschichte. Ich habe ein paar Tage davor gesehen, wie eine alte Oma von der Parkbank weggeschreucht worden ist. Und ich fand das einfach nur unmöglich. Es war ja erlaubt zu joggen. Es waren Tausende von Jogger unterwegs. Und diese alte Oma musste dann aber halt aufstehen. Und ich fand das so widersinnig, dass ich mir vorgenommen habe, wenn dieser Fall bei mir eintreten sollte, dass ich dann nicht aufstehen werde und mal schaue, ob der Rechtsstaat ein Recht bis zum Ende ausführt oder beugt oder was dann passieren wird.
Gesagt, getan. Neben seiner Freundin mit einer Brezel in der Hand und viel Abstand zu anderen Menschen setzte er sich auf eine Parkbank und blieb auch sitzen, als die Polizeibeamten ihn aufforderten, aufzustehen. Am Ende nahmen sie ihn mit, zu einem 2-stündigen Polizeigewahrsam. Doch damit nicht genug.
Am Abend nach der Arbeit war ich dann noch mal 100 Meter weiter in der alten Bibliothek gesessen und habe ein Buch gelesen und dann hat sich das wiederholt und dann wurde ich arrestiert.
Knast wegen Buchlesens, diesmal für 5 Stunden. Nachts durfte Thomas Brotlow dann wieder nach Hause gehen. Der Fall verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und sorgte letztlich für ein klärendes Wort des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann von der CSU an die Polizei. Buchlesen und Brezelessen seien natürlich auch im Freien erlaubt, was zähle, sei allein der Abstand zu anderen Menschen. Seit 2021 ist auch Thomas Brotlow vollkommen freigesprochen. Und doch kamen in den ersten Monaten der Pandemie über 130 Menschen in den Knast für relativ lange Zeit. Der Grund: In Bayern darf die Polizei Menschen bis zu 2 Monaten in den Knast bringen, zwar mit der Genehmigung eines Gerichts, aber ohne gerichtliches Verfahren und ohne Schuldspruch. Einfach zur Verhinderung einer möglichen Straftat. Ein sogenannter Präventivgewahrsam. Diese Neuauflage des Polizeiaufgabengesetzes, kurz PAG, die in Bayern seit 2017 existiert, aber 2018 noch einmal verschärft wurde, spaltet die Politik bis heute.
Ja, wir erneuern maßvoll auch die Befugnisse unserer Polizei. Denn Freiheit braucht Sicherheit.
So argumentierte Herrmann 2018. Damals im Wahlkampfjahr versuchte seine konservative CSU, der AfD Stimmen abzujagen. Mehr Rechte für die Polizei sollten die Law-and-Order-Geister zufriedenstellen. Doch der Experte für Polizeirecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Martin Heidebach, hält den Präventivgewahrsam, der mehr als 4-mal so lang sein darf wie in anderen Bundesländern, für unverhältnismäßig. Zumal er vor allem gegen Menschen, die sich nicht an Corona-Verordnungen hielten, angewendet wurde. Und in den vergangenen Monaten gegen KlimaaktivistInnen.
Ich finde, dass es nicht möglich wäre oder dass es nicht dazu gekommen wäre, zu der Präventivgewahrsam, wenn das PAG damals nicht so verändert worden wäre und man die Möglichkeit des Präventivgewahrsams so weit ausgedehnt hätte, weil man dann, glaube ich, dieses Instrument gar nicht gesehen hätte für diesen Fall. Und es zeigt sich eben jetzt genau die Kritik, die damals auch geäußert worden ist. Es wird behauptet, diese Änderungen seien notwendig wegen drohender schwerster Gefahren. Und sie werden jetzt aber für sowas eingesetzt.
Ebenfalls neu im Gesetz und ebenfalls hoch umstritten, die sogenannte drohende Gefahr. Die Polizei darf tätig werden, um Straftaten zu verhindern, auch wenn diese noch gar nicht konkret sind. Eine Befugnis, die das Bundesverfassungsgericht 2016 einräumte, aber nur im Fall von internationalem Terrorismus, womit die bayerischen Behörden seitdem eher wenig zu tun hatten. Stattdessen sei nun für die Polizei in allen denkbaren Bereichen sehr viel möglich. Der Jurist Heidebach spitzt seine Kritik anhand eines Beispiels zu.
Sagen wir mal, weil wir in Bayern sind, Biergartenbesuch, sage ich, alle, die im Biergarten gehen, die trinken Alkohol. Also verbiete ich jetzt einfach allen, die im Biergarten sitzen, dass sie mit dem Auto nach Hause fahren. Allen, die da drin sind. Das wären für mich Fälle der drohenden Gefahr. Also die könnte man darunter fassen.
Auch wenn die Staatsregierung ein paar Punkte inzwischen entschärft hat, Heidebach und mehrere Jurastudierende klagen gegen das Polizeiaufgabengesetz. Parallel klagen FDP, Grüne und Linke vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Doch in keinem der 3 Fälle gibt es bisher eine Entscheidung. Im Mai begann der erste Prozess, geführt vom Bund für Geistesfreiheit. Sollten die Richterinnen und Richter das PAG als verfassungswidrig erachten, wäre das eine empfindliche Niederlage im Wahlkampf für die CSU. Inzwischen möchte die Partei denn auch nicht mehr gerne über das PAG reden. Zwar lobt man sich weiter, Bayern sei das sicherste Bundesland, das habe aber nichts mit einem schärferen PAG zu tun, Innenminister Herrmann.
Das Entscheidende noch einmal für den deutlich höheren Sicherheitsniveau, das wir in Bayern haben im Vergleich zu allen anderen Bundesländern, ist nicht in erster Linie die Gesetzgebung, sondern ist die Alltagsarbeit der Polizei, der konsequente Vollzug und die klare politische Rückendeckung, die bayerische Polizei hat.
Umstritten, aber trotzdem noch gültig, und zwar heute seit genau 5 Jahren das Polizeigesetz in Bayern. Tobias Krone hat berichtet. Das war Deutschland heute am Montag. Ich bin Steffi Orbach. Schönen Nachmittag.